Ich komme zur Schriftlesung. Sie steht in Apostelgeschichte 8 und ich lese die Verse 26 bis 34. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Die ist einsam. Da stand er auf und machte sich auf den Weg, und siehe, da war ein Äthiopier, Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier. Der war über ihren ganzen Schatz gesetzt. Und er war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Nun kehrte er zurück, saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin, hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war die: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Amen. Ich bete. Allmächtiger Gott und lieber Vater im Himmel, öffne unser Herz für dein Wort und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Philippus ist in Samaria. Es ist große Erweckung. Er predigt und tauft dort. Gemeinden entstehen. Es ist durch Gottes Geist und durch die vorhergehende Verfolgung zu vielen Bekehrungen gekommen und tatsächlich Gemeinden entstehen. Und mitten aus dieser Riesenerweckung in Samaria, da befiehlt jetzt Gott den Evangelisten, durch den alles angefangen hat, weg. Weg nach, auf eine Straße, die südwestliche, nicht die belebte, sondern die, die eben nach Gaza führt. Es sind zwei Straßen, aber er soll auf die einsame gehen. Schon seltsam, da ist Erweckung und Gott nimmt den wichtigsten Mann einfach weg und sendet ihn da nach Süden. Da ist ein Äthiopier, zu dem sendet er ihn. Gut, es ist nicht irgendein Äthiopier. Es ist der mächtige, das heißt gewaltige, der Schatzkanzler, und er ist Enuch. Das heißt, er ist nach dem Alten Testament, wie das in 5. Mose 23 gesagt wird, kultisch unrein. Er darf nicht in die Gemeinde gehen. Er darf so nicht vor Gott erscheinen. Und in den Tempel schon gar nicht. Aber Jesaja 56, Vers 4 spricht der Herr: Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten, erwählen, was mir gefällt, und an meinem Bund festhalten, den will ich in meinem Haus einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als andere Plätze. Platz und Namen, das ist ein bekanntes Wort im Hebräischen, und die Holocaust-Gedenkstätte ist danach benannt, Yad Vashem. Und da sind alle Opfer, alle jüdischen Opfer an für sich aufgelistet. Sie haben ihren Platz in dieser Gedenkstätte. Ja, und Gott sagt zu den Verschnittenen und auch zu den Opfern und zu den Minderbemittelten, dass sie einen Platz in seinem Haus kriegen sollen, der besser ist als der von vielen anderen. Ja, und vielleicht ist dieser Äthiopier da in den Tempel gegangen und sie haben ihn natürlich nicht reinlassen. Er durfte nur bis zum Vorhof der Heiden zum Beten. Da musste er zwischen den schreienden Geldwechseln und den blökenden Opferschafen beten. Weiter durfte er nicht. Sie haben das so eingerichtet, um auch ihre Verachtung gegenüber den Heiden auszudrücken. Also die Kirchenführung. Ja, warum wollte er eigentlich nach Jerusalem? Weil er eventuell jüdischer Abstammung war. Die Königin von Saba, die auch Äthiopien beherrschte, hat Salomo besucht. Allerdings 1000 Jahre zuvor fast. Und ja, als sie wieder zurückging, da sagt die Legende, dass sie ein Kind von Salomo mit sich trug. Das ist nicht bewiesen. Bewiesen ist allerdings, dass tausende Juden mit der Königin nach Äthiopien zogen. Schön. Und wenn wir die Falaschas betrachten, das sind Äthiopier, die vom modernen Staat Israel anerkannt wurden als zu den Juden gehörend. Und sie sind in Israel stark vertreten. Sie kommen aus Äthiopien. Sie betrachten sich als Nachkommen von dieser Aktion Salomo, Königin von Saba, und dann die jüdischen Begleiter, die dann in Äthiopien aufgewachsen sind. Und das wurde vom sehr kritischen Oberrabbinat in Israel und von der kritischen Regierung durchwegs anerkannt. Schön. Also dieser Äthiopier, der darf nicht ins Heiligtum. Naja. Er darf zwischen den Schafen beten. Und er liest. Er hat sich natürlich die Schriftrollen von Jesaja geben lassen und er liest sie. Es ist der Text, den er da liest, das ist griechisch, ist aus der Septuaginta. Die Septuaginta wurde im 3. Jahrhundert vor Christus geschrieben von 70 Weisen Juden, angeblich in Alexandria, und sie wurde geschrieben, weil die meisten Juden, die verstreut und in der Welt lebten, die haben das Hebräische nicht mehr so verstanden. Und deswegen wurde es griechisch geschrieben. Alexander der Große hat nicht nur die griechische Kultur, Götterwelt, sondern auch die Sprache auf 3 Erdteilen groß gemacht. Griechisch haben alle gesprochen, die mit anderen Menschen zu tun hatten, also Händler, natürlich die Gebildeten. Die Römer, die gebildeten Römer haben durchwegs Griechisch gesprochen. Und wenn Pontius Pilatus mit Jesus gesprochen hat, dann hat er Griechisch gesprochen. Also das war die Sprache, die Völker verband und in der man sich verstand. Er liest das Griechische, aber er versteht es nicht. Also das Griechisch versteht er sehr wohl. Aber den Bibeltext, den versteht er nicht. Unser Glaubensbekenntnis sagt in Artikel 1,7, in der Schrift, gemeint ist die Bibel, sind nicht alle Dinge gleichermaßen in sich selbst klar, auch nicht gleichermaßen klar für alle. Aber diejenigen Dinge, die zu erkennen und zu glauben und zu beobachten zum Heil notwendig sind, sind an der einen oder anderen Stelle so klar dargelegt, dass nicht nur Gelehrte, sondern auch Ungelehrte bei rechtem Gebrauch der gewöhnlichen Hilfsmittel zu einem hinreichenden Verständnis gelangen können. Also, ja, nicht jeder versteht alles. Allerdings das, was wichtig ist und was auf den Herrn Jesus Christus hinweist, das ist in der Bibel an für sich so klar dargelegt, dass man es erkennen kann. Die Hilfsmittel, ja, was sind die Hilfsmittel? Das sind die Parallelstellen, die eben auch zu ihm hinweisen oder die eine Lehre begründen. Man braucht 2 bis 3, wenn möglich mehr Stellen, um eine Lehre aufzustellen. Das ist im wissenschaftlichen Bereich dasselbe wie in der Bibel. Und die anderen Stellen, das sind eben diese Hilfsmittel. Jetzt nicht nur die allein, sondern auch die 10 Gebote sind an für sich ein Hilfsmittel auf Jesus Christus hin. Halt die 10 Gebote. Oder das Doppelgebot, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Mach mal. Tu's. Ist ein Gebot von Gott. Ja, schaffst du nicht. Ich auch nicht. Wer hat's geschafft? Die sind Hinweise auf Jesus Christus. Er hat's geschafft. Der große Äthiopier, der als Schatzmeister einen tiefen Einblick in Zahlen und Steuern und in die Kultur seines riesigen Reiches hatte, der hat nicht viel Einblick in die vielen Worte der Bibel. Er liest Jesaja, Kapitel 53. Und hier seht ihr an der Wand die Jesaja-Rolle. Sie ist gut zu lesen. Sie ist im Israel-Museum und alle Juden kennen sie. Die Schüler, die machen Exkursionen in dieses Museum, müssen sie ja von der Schule aus. Und sie können auch die Kleinen das durchwegs gut lesen. Ja, wir sind da nicht so gut, gell? Und auch selbst wenn es in Griechisch geschrieben wäre, naja, da sind wir auch nicht so gut. Ja, die Schülerinnen, auch die Kleinen können das lesen, aber erkennen, was da steht, tun nur die wenigsten. Tja, wie geht's uns bei dem? Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Oder sein Nachkommen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Gut, ja, das ist... Ja, okay. Wir verstehen, was da steht. Erkennen tun wir es nicht. Auch wenn das die Stelle ist, von der Stelle, die wir an für sich im Gottesdienst andauernd haben. Das ist Jesaja 53, 5. Aber er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, zerschlagen wegen unseren Sünden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Seine Striemen sind Heilung für uns. Alles klar? Ja, wir können das lesen, aber ob wir das auch erkennen, das ist die Frage. Philippus fragt nämlich den Schatzmeister wörtlich, erkennst du, was du liest? Und erkennen, das ist mehr als nur Wissen oder Verstehen. Erkennen ist auch eins sein mit dem Erkannten. Das heißt hier eins sein mit dem Herrn Jesus Christus, auf den diese Stelle zeigt. Eins sein mit dem, was er für dich getan hat. Gut, er hat, ja, das sagen wir alle, okay, er hat meine Schulden bezahlt. Er ist für mich gestorben. Er ist für mich auferstanden. Naja, da sagen wir nicht so alle gleich, ja. Aber dass er für meine Schulden gestorben ist, ja, okay, das akzeptieren wir. Aber es heißt nicht, dass wir eins sind mit ihm. Auferstanden. Das gehört dazu. Ja, die jüdischen Theologen, die sind da nicht mit eins. Die jüdische Theologie hat Jesaja 53 auf das jüdische Volk bezogen. Wir sind das Opferlamm der Welt. An uns lassen sie alles aus. Wir bezahlen für sie. Das ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Und weil sie das wissen, lassen sie dieses Kapitel in ihren jährlichen Lesungen aus. An für sich wird in den Synagogen das ganze Alte Testament durchgelesen. Nur bei diesem Kapitel, da machen sie einen Sprung gleich zum 54. Das lassen sie weg. Sie lassen Christus aus, zu dem dieses Kapitel hinleitet. Sie gehen damit trotz ihres Glaubens irr, gehen verloren, weil sie nicht eins sind mit ihm, der das getan hat. Es ist nicht für sie. Sie haben es nicht erkannt. Der Große aus Äthiopien, der erkennt noch nicht, was er liest. Aber er versteht immerhin, dass das eine Person betrifft. Ist es Jesaja oder ist es sonst jemand? Von wem redet diese Stelle? Gut, Jesaja und Jesus, das sind im Prinzip von der Bedeutung her dieselben Namen. Der eine heißt, Jahwe ist Rettung, der andere, Jahwe rettet, der Herr rettet. Aber erkannt hat es noch nicht. Als mein Bruder mir in jungen Jahren ein ganz unschönes Wort gesagt hat, das bist du, sagt er. Und ich habe die Schultern gezuckt und, naja, das war's. Erst Jahre später erkannte ich, dass er recht hatte. Ich habe es erkannt. Ich bin das. Und das hat mir natürlich sehr wehgetan, aber ich habe gewusst, ja, das bin ich. Das mit dem Erkennen von Sünde bei sich selbst, und wir haben es vorhin beim Abendmahl ja im Prinzip versprochen, sie tut uns leid. Ja, das ist nicht so einfach. Wir erkennen uns nicht als Sünder ohne den Heiligen Geist, ohne dass man uns das zeigt. Und wie zeigt uns der Heilige Geist, dass wir Sünder sind? Er leitet uns zur Heiligen Schrift. Das Wort, die Gebote, die überführen uns und zeigen uns, dass wir daneben sind. Gut. Und wenn wir daneben sind, dann brauchen wir auch Anleitung, wie wir wieder zurechtkommen. Und das ist das, was der Philippus dann dem Kämmerer gibt. Er gibt ihm Anleitung, wie er zurechtkommt. Der Kämmerer sagt, wie soll ich das verstehen, wenn mich niemand anleitet? Ja, und da macht Philippus genau das. Vers 35 bis 40. Da begann Philippus mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Dann tut es. Auf dem Weg kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sagte Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen anhalten. Philippus und der Kämmerer stiegen beide ins Wasser hinab und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Da zog er voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Aschdod gefunden und zog umher, verkündigte das Evangelium in allen Städten bis er nach Caesarea kam. Ja, Philippus leitet den Großen mit Jesaja 53 zu Jesus Christus. Das Wort für anleiten oder leiten kommt im Neuen Testament hier noch viermal vor. Zweimal allerdings bei den Blindenführer, die andere in die Grube leiten. Einmal beim Heiligen Geist, der in die Wahrheit leitet. Und einmal beim Herrn Jesus selbst, der wie in Psalm 23 den rechten Weg weist oder leitet. Der Fürst fragt, ob er getauft werden könne. Und Philippus fragt, was glaubst denn du? Oder was glaubst du wirklich? Und der Kämmerer sagt dasselbe wie Petrus, als der Herr Jesus in Matthäus 16 fragt, zuerst fragt er, was sagen die Leute von mir? Und dann fragt er, und, was glaubt ihr von mir? Und da sagt Petrus, du bist der Sohn Gottes. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und der Kämmerer sagt dasselbe. Und Christus, der Sohn Gottes, das ist das Entscheidende. Denn der Herr Jesus Christus ist nicht nur ein normaler Mensch, kein Revolutionär, nicht nur ein guter Lehrer, er war Gottes Sohn. Als Menschensohn, als Mensch auf die Welt gekommen, nicht nur so happy oder so gutes Leben geführt wie viele von uns, er hat an für sich ein bedrückendes Leben geführt und ist rein geblieben. Er war versucht in jeder Beziehung, und zwar in den Taten und in den Worten und in den Gedanken zum Schlechten. Gegen Gott. Da war er versucht, aber er hat nicht nachgegeben. Er ist rein geblieben, er ist stark geblieben, er ist gut geblieben. Und wurde trotzdem für die Seinen gerichtet. Für die Seinen gerichtet. Das ist das Evangelium. Und er ist auch nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden von den Toten. Wenn er tot geblieben wäre, dann wäre er kein Erlöser gewesen, dann hätte er nicht von Sünde erlösen können, dann hätte er die Seinen nicht leiten können, dann hätte er nichts für sie tun können, nämlich nicht ihre Sünden auf sich zu nehmen und bei Gott zu bitten. Hätte er nicht tun können. Er ist auferstanden, um König zu sein, Herr, Priester, der ständig an der Arbeit ist für die Seinen, und Lehrer, der ständig an der Arbeit ist für die Seinen, um sie den rechten Weg anzuleiten. Ja, das. Also kurz gesagt, der Philippus jetzt wird vom Heiligen Geist entrückt und findet sich in etwas nördlich wieder. Und dann evangelisiert er, wie es so seine Art ist, bis er nach Caesarea kommt. Und der Äthiopier, ja, der zieht weiter. Er hat Begleitschutz, mindestens 20, 50 Mann und Diener. Und alle ab nach Äthiopien, langsam. Tja, wir wissen nicht, wie der Heilige Geist den Philippus entrückt hat. Wir wissen nur, dass es so dasteht. Und tja, wieder die Anfangsfragen. An für sich Philippus. Warum bist du nicht in Samaria geblieben? Warum hat der Heilige Geist oder der Engel Gottes zu dir gesagt, du sollst da auf die Straße gehen? Wir wissen auch nicht, was der Äthiopier dann an für sich gemacht hat. Und Philippus hätte ihn sicher gerne nach Äthiopien begleitet, denn dieser Mann war unwahrscheinlich reich und mächtig. Er hätte dann in Äthiopien die Kirche aufbauen können, lehren und begleiten und Seelsorge machen können. Das hätte Philippus sicher getan. Aber er hat es nicht. Gott wollte es auch nicht. Denn der Herr baute auch ohne den Philippus die Kirche in Samaria zuerst und dann in Äthiopien. Die äthiopische Kirche sieht ihren Ursprung tatsächlich bei dem Großen, der in sein Heimatland zurückgekehrt ist. Als Eunuch konnte er keine Kinder kriegen. Als Christ wurde der geistliche Vater von sehr vielen. Es bleiben immer noch ein paar Fragen. Könnte Gott einen nicht einfach so zum Glauben bringen, ohne dass er so Menschen wie Philippus gebraucht, die einen anleiten? Könnte er nicht durch den Heiligen Geist einfach anleiten, sodass man eins ist mit Gottes Befehlen? Aber auch eins ist mit Gottes Gabe, dem Herrn Jesus Christus. Ja, könnte er. Aber es hat ihm gefallen, sein Heil und sein Wort und sein Gutes den geistlichen Leitern zu geben, die einen wie Philippus eben anleiten. Und die Schlussfragen sind die: Wie ist das mit dem Wort, das wir lesen? Wir verstehen. Erkennen wir es auch? Führt es uns zum Herrn Jesus Christus? Sind wir beim Herrn Jesus Christus? Erkennen heißt ja nicht nur, ja, ich weiß. Erkennen heißt eins sein mit ihm. Eins sein mit dem, was er für mich getan hat. Und auch eins sein mit meinem Lebenswandel. Das heißt, ihm nachfolgen. Und jetzt wieder das letzte bissige, was ich hier sage. Es steht in Hebräer 13, 17. Und da gibt es Anleitung in der Lebensgestaltung. Und Hebräer 13, 17 sagt: Gehorcht euren Leitern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und werden dafür Rechenschaft geben müssen, damit sie das mit Freude und nicht mit Seufzen tun, denn das wäre nicht gut für euch. Erkennst du den Herrn Jesus Christus? Das ist das Gute, das er für uns getan hat. Das ist das Gute, in dem wir ihm folgen. Dann wird das Leben gut, auch wenn es beschwerlich ist. Amen.